Hallo und willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Ich darf den Kevin heute wieder vertreten und zwar zu einer ganz besonderen und spannenden Folge. Ich habe nämlich Lukas Neugebauer zu Gast, er ist Instrumentenbauer und wir schauen uns heute an, was ihr tun könnt, damit eure, vor allem Gitarren, Bässe und Saiteninstrumente immer top in Schuss sind.
Café.
Hallo lieber Lukas, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir müssen zugeben, es hat lange gedauert. Wir reden schon ewig davon, dass du heute bei uns, also dass du prinzipiell bei uns zu Gast bist. Aber heute ist es endlich soweit. Deswegen stell dich doch bitte mal kurz vor und erzähl uns, was du so tust als Instrumentenbauer.
Mein Name ist Lukas Neugebauer, ich bin Instrumentenbauer für Streich- und Zupfinstrumente. Das geht von der kleinen Ukulele über die Mandoline, die Gitarre bis hin zur Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Auch Akustikbässe sind mir nicht fremd und das deckt so ziemlich ein großes Spektrum für Restauration, Service und auch Neubau nach Maß.
Das heißt, bei dir kann man nicht nur seine Instrumente, die man schon hat, warten lassen, sondern sich auch das Trauminstrument wirklich bauen lassen.
Ja, ich habe mich für die 2% Kundenspanne entschieden, wo die Leute gesagt haben, ja, na, da wirst nicht viele Kunden haben. Aber die Kunden, die ich habe, die das dann bestellen, die sind dann so glücklich mit diesem personifizierten oder personalisierten Instrument, dass sie kein anderes mehr in die Hand nehmen wollen. Weil das ist ganz was anderes, wenn man das Instrument selbst mitgestaltet als Musiker, als dass man in ein Geschäft geht, wo 300 Gitarren ausgestellt sind, 250 davon ausprobiert und die 250. dann nimmt. Sie entspricht dann im höchstens zu 90% den Wünschen, die der Kunde hat, aber die entscheidenden 10%, die der Kunde eben an Persönlichkeit in das eigene Design reinsteckt, die fehlen einfach.
Das heißt, du sagst auch, da zahlt sich's einfach aus, wenn man diesen Traum hat, sich das auch mal anzuschauen und das am möglichst durch.
Ja, es ist halt preislich auch ein Unterschied, wenn man als Gitarren- oder Geigenanfänger, Anfängerin sich jetzt als erstes Instrument nimmt, dann kommt man nicht zu mir. Ja. Das ist klar. Zu mir kommt man, wenn man wirklich schon so weit ist, dass man diese ganzen Mainstream-Instrumente, dass die das Talent aufhalten, dass da eine Mauer ist, die das Instrument aufstellt, die der Musiker nicht mehr überwinden kann, weil das Instrument einfach nicht mehr Range hergibt. Und dann kommen die Musiker zu mir, die sagen dann, ich habe bis jetzt dieses Instrument, ich möchte, dass das in die Richtung noch mehr bassiger klingt, mehr diskanter klingt, mehr mittig klingt, mehr wärmer klingt, für diesen Musikstil. Und natürlich das eigene Design des beeinflusst die Spielart auf jeden Fall.
Na, jetzt haben wir dich ja schon beruflich ein bisschen kennengelernt und wir gehen dann noch ganz tief hinein in das Thema, vor allem, was mache ich mit den Instrumenten, die ich schon habe. Aber bevor wir das tun, wollen wir dich auch persönlich noch ein bisschen kennenlernen. Deswegen, und ich bemühe mich das jetzt so gut zu sagen wie der Kevin, kommt unser allseits beliebter, omnipräsenter, berühmt-berüchtigter, immerwährender Fragenhagel.
Da bin ich schon gespannt.
Lieber Lukas, also zieh drei Fragen und beantworte sie kurz und knapp.
Oh je, da sind aber nur drei Fragen drin.
Sind nicht echt, sind immer so viele drinnen, warte, müssen wir? Nein, du hast ja jetzt schon allein zehn in der Hand.
Okay. Die sind sehr klein. Ja. Eins, zwei, drei.
Perfekt.
Ja. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche Zeit würdest du reisen? Das wäre auf jeden Fall die Zeit, die glorreiche Zeit der Komponisten, um einfach mal zu sehen oder kennenzulernen, die Umgebung und die Atmosphäre, in der diese, wie soll ich sagen, Genies da ihre Kunst entfaltet haben.
Hast du da wen, an den du besonders denkst, oder?
In erster Linie wäre es Chopin, Mozart, Strauss, diese Richtung. Beethoven, der ohne, also mit sehr schlechtem Gehör, da Meisterstücke komponiert hat, wo man sich bei heutzutage manchen Stück denkt, hat der überhaupt einen Sinn für Gehör. Mhm. Wenn man sich diese heutigen Stücke anhört und dann damals der ohne Gehör so Meisterstücke rausgeklopft hat, dass man sich nicht vorstellen kann. Ja, schauen wir mal zur nächsten Frage. Ist ja ein, soll ja ein Hagel sein. Hast du ein seltsames Sammlerhobby? Mehr oder weniger gezwungenermaßen. Ich sammle Instrumentenleichen.
Das klingt böse.
Manch ein Kunde kommt zu mir mit einem Instrument, wo die, nicht weil ich so teuer bin, sondern dass die Restaurationskosten viel höher wären als der eigentliche Wert des Instruments, auch wenn das Instrument schon 100 oder 200 Jahre alt ist. Da sagen die Kunden dann, weißt du was, das kannst du dir gleich behalten und jemanden schenken, der sich dann drüber freut. Und das mache ich auch. Also ich mache aus diesem Sammlerhobby auch gleich ein bisschen Charity, dass ich diese Instrumente herrichte auf meine Kosten und dann wohltätigen Organisationen zur Verfügung stelle, kostenfrei. Wow. Das ist eine kleine Werbung für mich, aber ich mache Menschen damit happy, weil was mache ich mit den Kuriositäten, Sammlungen zu Hause?
Sehr, sehr schön.
So, Frage 3. Welches Wort sagst du viel zu oft?
Das ist immer die gemeine Frage, weil auf das hört dann jeder in einer Folge.
Tja, ich glaube, das ist tja.
Tja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, so oft höre ich mich nicht sprechen. Das wär besser eine Frage für meine Frau.
Dann würde ich sagen, wir starten los. Auch für dich haben wir wieder eine typische Kevin-Einstiegsfrage, wie bei jeder Folge. Lieber Lukas, wozu sollte ich mein Instrument überhaupt warten lassen? Das funktioniert ja eh.
Ja, kann man schon so machen. Klingt dann halt manchmal nicht so, wie man möchte. Und manchmal erreicht es den Level, dass man die Lust am Spielen verliert, wenn das Instrument nicht richtig gewartet oder eingestellt ist. Und bei einer Gitarre, da kann das sehr wohl passieren, vor allem bei Konzertgitarren, die keinen Stellstab haben, wo man den Hals wieder gerade richten kann, dass das manchmal eine Winter- oder Sommergitarre ist und nur in einer dieser Jahreszeiten angenehm spielbar ist. In der anderen liegen entweder die Saiten viel zu niedrig oder viel zu hoch, weil der Hals einfach durch die wechselnde Luftfeuchtigkeit, die wir in Europa haben, reagiert. Weil die Instrumente sind in einer Jahreszeit oder zu einem Klima gebaut worden und in diesem Klima fühlen sie sich wohl. Das ist so wie beim Menschen. Nur wenn sie dann ein anderes Klima betreten, dann verziehen sie sich, verstimmen sie sich. Es ist ein Instrument aus Holz, Gott sei Dank noch, bis sie alle irgendwann aus Plastik oder Carbon sind. Aber bis dahin müssen wir damit leben, dass wir die Instrumente ab und zu mal zu einem Service oder einer Wartung bringen. Es kann auch sein, wenn man sehr oft und sehr viel spielt, vor allem als Gitarrist, dass die Bünde mit der Zeit niedergespielt, eingekerbt sind, dass man schon fast Käse drauf reiben kann. Und dann braucht sich dann der Musiker nicht mehr wundern, warum die Saite scheppert, wenn er den einen Ton spielt, und aber er auf dem nächsten Bund schon anlegt, wenn die Bünde schon so tief sind, dass sie nicht mehr da den Ton abdrücken, wo es gewollt ist.
Also für mich klingt es jetzt nach zwei unterschiedlichen Themen eigentlich fast. Das eine ist so das Setup und das Einstellen und das andere die Wartung, so wenn wirklich schon was niedergerissen ist.
Nein, richtig? Es ist so ziemlich dasselbe. Aber okay. Ein Musiker, der zuerst zu mir kommt, also diese fiktive Band mit den neuen Musikern, die zu mir kommen, da schaue ich erst einmal drüber, ist die Gitarre oder das Streichinstrument richtig eingestellt, so dass es den Anforderungen des Musikers entspricht. Es kommt auch auf den Spielstil an. Wenn man mehr strummt, sollte eine leicht höhere Saitenlage sein, damit die Saiten nicht scheppern. Wenn man nur ganz sanftes Fingerpicking macht, dann kann die Gitarre sehr, sehr niedrige Saitenlage haben, manchmal sogar unter der Normaleinstellung. Aber da ist dann wieder die Gefahr, wenn man dann zwischendurch mal etwas fester spielt, dass die Saiten scheppern. Also ich versuche immer, meinen Kunden entgegenzukommen, so gut es geht.
Das heißt, du beschäftigst dich dann auch damit, was sie machen und wie sie spielen und was sie machen wollen.
Also bei mir ist sogar das Setup personalisiert auf den Kunden.
Mhm. Was beinhaltet dieses Setup?
Das Setup beinhaltet in dem Fall, wenn jetzt neue Saiten draufkommen, das Saiten aufziehen, kontrollieren und einstellen der Saitenlage, das heißt im Abstand der Saiten zum Griffbrett bzw. auf die Bünde, ob die Kerben vom Sattel die richtige Dimension haben für diese Saitenstärke, wenn es jetzt ein dünnerer Satz ist, dann muss ein neuer Sattel her. Und bei der Stegeinlage, ob die die richtige Höhe hat, die wird dann angepasst, damit eben das Spielen so angenehm wie möglich ist und dass die Töne auch so angenehm wie möglich rauskommen. Zusätzlich wird auch kontrolliert, dass die Saiten richtig aufgezogen sind, wenn sie nicht getauscht werden, weil viele Gitarristen machen leider den Sparfehler. Sie denken sich, ha, die Saite ist so lang, na, die wickle ich da oben auf, wenn es mal reißt, kann ich es noch nachziehen. Ne? Und das Problem ist, sie reißt dann an einer Stelle, wo das komplett sinnlos ist. Mhm. Da, wo man mit dem Pick oder mit den Fingern eben zupft oder bei der Stegeinlage. Und das nächste Problem ist, dass die Gitarre dann fast unstimmbar ist. Also man kann sie stimmen, aber nach 5 Minuten hat sich die Saite wieder nachgedehnt. Das ist jetzt bei Stahlsaiten ein bisschen weniger extrem wie bei Nylonsaiten, aber kommt genauso vor.
Das heißt aber, das sind alles Punkte, die man sich an seinem Instrument auch regelmäßig anschauen sollte. Kann man das selber auch machen?
Saiten tauschen kann man schon selber, das ist durchaus möglich. Man sollte halt jemanden mal zugeschaut haben, der es richtig macht.
Ja.
Nicht jedes YouTube-Video ist lehrreich, nicht gut lehrreich.
Ja, aber so Sachen wie Bundeinstellungen, Sattel und so weiter, sind das Dinge, die man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat oder sich damit beschäftigt, auch theoretisch selber schaffen würde? Oder ist da deine Empfehlung schon immer den Weg zu einem Instrumentenbauer oder jemandem, der sich da auskennt?
Wenn das jetzt ein Schüler, eine Schülerin ist oder ein Musiker, Musikerin, die ein Instrument oder zwei hat und die vielleicht alle 6 Monate mal zum Service bringt, dann reicht es vollkommen, wenn es zum Instrumentenbauer gehen. Mhm. Wenn das jetzt ein Musiker ist, der 30, 40 Gitarren zu Hause hat und das dann mehr kosten würde, alle Instrumente die ganze Zeit warten zu lassen, der sollte dann zumindest sich zeigen lassen von einem Instrumentenbauer, wie das richtig gemacht wird, damit er es dann selbst auch machen kann. Weil durch die Quantität kriegt er dann auch die Übung. Nur jemand, der das nur alle 6 Monate einmal macht, der hat das wieder vergessen, was beim letzten Mal war und dann in welche Richtung gehört die Saite gewickelt, soll ich das jetzt abschneiden oder soll ich es nicht abschneiden? Das sind einfach Dinge, mit denen ich mich täglich beschäftige und der Musiker, der es eben nur alle 6 Monate macht, nicht.
Ich würde jetzt gern mit dir ein bisschen die zwei Schienen, außer du sagst, es macht was anderes mehr Sinn, deiner Meinung nach, aber zum einen in Richtung Live schauen und zum anderen in Richtung Studio, wie man sich, wenn man jetzt denkt, okay, ich habe jetzt mein Konzert oder ich gehe jetzt zum ersten Mal ins Studio oder ich gehe ins Studio, wie man sich da Instrumente technisch gut drauf vorbereiten kann, auf was man achten sollte.
Bei Studioaufnahmen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Instrument einmal anschauen zu lassen, vor allem wenn gewisse Mankos bekannt sind, also Funktionen, die die Gitarre macht, die sie nicht machen sollte, irgendwelche Schnarrlaute oder die Saite schlägt an die Bünde an oder eine Saite ist schon beschädigt oder man weiß ganz genau, da ist ein Totgang drinnen in einer Saite oder ein Pickup nimmt nicht wirklich auf, das sollte man schon mal anschauen lassen, bevor man in ein Studio geht, weil sonst hat man nur Zeitverzögerung und Probleme dann bei der Aufnahme.
Also wir haben es im Studio manchmal, dass die Leute dann kommen und das eben nicht gemacht haben im Vorhinein und dann merkt man, ui, da ist ein bisschen eine Bundunreinheit da oder beim Booty kracht irgendwas oder es klingt irgendwie komisch, wie du sagst. Wie lang vorher sollte man das denn machen, dass man das Instrument wartet? Reicht das, wenn ich mir denke, ah, in 2 Monaten ist, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt gehe ich und lass das machen? Oder macht es mehr Sinn, gerade auch in Bezug auf Seitenwechseln, das wirklich in den paar Tagen davor zu machen?
Seitenwechsel, es kommt darauf an, jetzt welches Instrument. Wenn es eine Western-Gitarre ist, dann hält die Stimmung innerhalb von 1-2 Tagen. Wenn es eine Konzertgitarre ist, die braucht schon mindestens eine Woche, um sich entspannt zu haben oder richtig unter Spannung zu bringen. Weil da muss man schon täglich 1-2 Mal nachstimmen, dass die Saite sich richtig dehnt. Und da ist auch wichtig, dass die richtige Saitenlänge aufgezogen wurde.
Das heißt, du sagst, also zumindest eine Woche vorher war es gescheit, all diese Dinge dann anzugehen.
Ja, Saitenwechsel 2 Wochen vorher. Mhm. Wenn ein Fall da ist, dass eine Saite gerissen ist, dann sollte man vielleicht mal die Ursache des Saitenrisses feststellen lassen von einem Instrumentenbauer. Weil da kann es sein, dass die Sattelkerbe zu eng ist und die Saite da oben gerissen ist oder die Umwicklung beschädigt hat. Oder dass bei der Stegeinlage eine zu scharfe Kante da ist, die die Saite abknickt oder abreißt. Oder beim Auslauf, wo die Saite eingehängt ist beim Steg, kann es auch sein, dass die Saite dort reißt. Wenn es in der Mitte irgendwo reißt, da wo man spielt, dann kann das ein Materialfehler, eine Materialermüdung sein. Kommt darauf an, wie lange die Seiten schon oben sind. Ambitionierte Spieler, die 4-5 Stunden am Tag die Gitarre in der Hand haben, die wissen genau, dass nach 2 oder 3 Wochen neue Seiten brauchen. Also da wissen die Leute schon, wenn sie zu einer Aufnahme gehen, dass sie auch 1 bis 2 Wochen vorher neue Seiten aufziehen, dass die Seiten sich auch schon eingespielt haben, dass sie die Spannung halten und die Stimmung halten und dass da keine Probleme gibt. Mhm. Wenn jetzt da solche Einstellungen bei der Elektrik, wie du erwähnt hast, Potiskrachen oder Kontaktfehler bei der Buchse, dann sollte man das ein bisschen weiter vorher schon machen. Das ist ein Problem, das nicht oft auftreten sollte, wenn die Kontakte richtig verlötet sind, wenn die Buchse von dem Verstärkerkabel sauber ist und auch einen guten Kontakt hergibt. Es kann auch manchmal sein, dass die Buchse schon ausgeleiert oder veraltet ist, dass sie keinen guten Kontakt mehr herstellt. Und manchmal ist es einfach nur, dass Schmutz drinnen ist.
Aber das ist auch was, was du machen würdest?
Ja.
Ja. Sehr cool, weil das hört man doch immer wieder irgendwie kracht, scheppert.
Ja, und selbst wenn es Sachen sind wie bei irgendwelchen Spezialjobs, die nicht mehr dem Standard entsprechen, wo sich ein Musiker schon sehr damit beschäftigt hat, seine E-Gitarre so zu verkabeln und so zu bearbeiten, dass sich der Instrumentenbau auch nicht mehr auskennt, dann habe ich einige Kollegen, die auf E-Gitarren spezialisiert sind und die empfehle ich dann auch gerne weiter.
Super, das heißt, da gibt es auch ein Netz an Spezialisierungen.
Ja.
Perfekt.
Also ich muss nicht alles können.
Wenn wir jetzt überlegen in Richtung Live, da ist ja oft das Thema, wie lagere ich mein Instrument richtig, was ist mit Temperaturwechsel von, oder wie transportiere ich mein Instrument richtig, wie schaut es aus mit, ich komme vom kalten Auto in die warme Konzertlocation, gibt es da Dinge, die man beachten sollte?
Man sollte auf jeden Fall die Instrumente, wenn man es jetzt durch den strömenden Regen bei kalter Temperatur transportiert hat, an der Location akklimatisieren lassen, dass sie sich an die Luftfeuchtigkeit gewöhnt haben, weil bei den meisten Locations, die sind klimatisiert und man kommt draußen aus dem strömenden Regen, 80-90% Luftfeuchtigkeit in ein Gebäude, das auf 30% runtergeregelt ist. Die Menschenmassen, die werden das dann erhöhen auf ca. 50-60%, aber man sollte die Instrumente mal sich erholen lassen und auch dem entgegenwirken, dem Klimawechsel, dass man einen guten Koffer hat, der auch ein bisschen isoliert gegen Feuchtigkeitseintritt. Also das übliche Gigbag, das man so gerne auf dem Rücken trägt, auf dem Motorrad mitnimmt oder auf dem Fahrrad mitnimmt oder einfach so zum Zu-Fuß gehen, das sollte man für Auftritte nicht verwenden. Stabile Koffer, die gut geschlossen sind.
Das heißt, da ist eine Empfehlung wahrscheinlich auch nicht nur wegen dem Klimaaspekt, sondern auch wegen einem Sicherheitsaspekt beim Transport und so weiter, klar, in Richtung Koffer, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Muss man bei der richtigen Kofferwahl dann was beachten im Sinn von, muss wirklich 100% passen oder darf ruhig ein bisschen zu eng, zu locker innen sein?
Na, zu eng soll es nicht sein. Da kann es sein, dass durch fremde Einwirkung dann auch die Gitarre beschädigt wird. Zu locker soll es auch nicht sein, es sollte eben genau passen. Also ich sollte keine Dreiviertel-Gitarre in einen Viervierteltel-Koffer tun oder keine Dreadnought in einen Orchestra-Model-Koffer reinpressen. Ja, das geht sich schon aus mit ein bisschen Druck, ne? Aber sobald man den Deckel zumacht, kann es auch sein, dass man die Gitarre eindrückt.
Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall.
Nein, wir wollen die Gitarre ja beschützen und nicht ermorden.
Oft ist es ja so, wenn man dann bei der Konzertlocation ist, dass es drinnen eher stressig ist. Also Soundcheck und gerade wenn man als Supportband spielt, hat man ja oft nicht unbedingt die Wahl, wie lang lässt man sich jetzt Zeit, um irgendwie ein Instrument auch ankommen zu lassen. Gibt es da von dir so eine Faustregel, Daumen mal Pi, wartet zumindest 10 Minuten mit geöffnetem Koffer und dann spielt es erst? Oder?
Eher eine Stunde.
Okay.
Also auch wenn es ein Support-Act ist, nicht zu knapp hinkommen. Es geht nicht nur um eure Zeit, sondern es geht um die Zeit, die das Instrument braucht, um dann noch gut zu klingen. Weil irgendwann wird der Support-Act auch ein Main-Act sein wollen. Auch wenn ihr ankommt und dann noch 5 Minuten Zeit habt zum Anstecken, Aufbauen, Ausziehen und Gitarren stimmen oder Instrumente stimmen, wenn sich das dann während dem Spielen nochmal einstellt, das Instrument, und ihr dann während dem Spielen ein verstimmtes Instrument habt, dann macht das auch keine Freude. Besser pünktlich sein.
Und sich die Zeit
nehmen. Und Freude am Spielen haben.
Ja.
Wenn man jetzt eine etwas erfahrenere Band ist, dann hat man schon seine Ersatzinstrumente mit, die für den Fall, dass das eine entweder versagt oder das zweite für ein zweites Stück anders eingestellt wird. Da wissen die Musiker eh schon, ich habe 2, 3 getan mit für die 3 verschiedenen Stücke. Die sollten wir auf einen stabilen Instrumentenständer stellen, nicht am Bühnenrand und vor allem nicht in der Nähe des Schlagzeugers. Die haben irgendwie den Ruf, dass sie die Instrumente mitnehmen beim Aufstehen oder übers Kabel stolpern, je nachdem. Die Vor-Ort-Logistik, die ist jedem Musiker selbst zu überwachen, dass da keine Unfälle während des Auftritts passieren, auch wenn man nicht viel Zeit hat, vorher sich allen Sicherheitsmaßnahmen anzunehmen. Also wenn man kurzfristig wohin kommt und nicht viel Zeit hat, sich mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen, dass alles so passt, wie es passen soll, dann sollte man zumindest wissen, wo sind die Gefahrenstellen, auf die sollten wir achten. Es kam uns ein oder andere Mal vor, dass eine Gitarre entweder aus dem Ständer fällt, der Kopf abbricht, der Hals bricht, der Hals aus dem Korpus bricht, eine Saite reißt, weil sie komisch aufkommt oder die Gitarre ganz von der Bühne stürzt. Das sind halt eher die tragischeren Fälle, aber man kann die meisten Sachen auch reparieren. Also es hat selten einen Bühnenunfall gegeben, der ein Totalschaden war. Dann müsste bei einer Gitarre schon ein LKW drüber fahren, dass es ein Totalschaden ist.
Totalschaden ist wahrscheinlich, wenn der Reparatur, also so wie bei einem Auto, wenn der Reparaturwert höher wäre als der Grundwert des Instruments oder wenn man es wirklich nicht mehr reparieren kann.
Manch jemand hat eine Gitarre um 300 Euro gekauft, aber die ist ihm die Welt wert und die möchte er dann reparieren. Ich habe jetzt eher den Totalschaden gemeint, dass es ein Bröselhaufen ist und kein Schaden, der reparierbar ist.
Ja, ja.
Es gibt natürlich auch die kapitalen Totalschäden, dass der Wert der Reparatur des Instruments, den Wert des Instruments übersteigt. Aber da sagen die Kunden dann eh auch selber, ja, das hat jetzt keinen sentimentalen Wert, das Instrument, das lassen wir. Und das sage ich auch meinen Kunden ehrlich, wenn sie mit einer 50-Euro Hofer-Gitarre zu mir kommen oder einer 70-Euro Amazon-Gitarre und da dann eine 150, 200-Euro Reparatur oder Service nötig ist, das sage ich dann ehrlich, wie viel Gefühle hängen an diesem Instrument, weil das ist doppelt so teuer, als wie das Instrument neu kostet.
Ja.
Da sollte man lieber drüber nachdenken.
Ja, aber es ist auch wichtig, dass da dann einfach ein ehrliches Feedback kommt.
Ja, weil ein 50-Euro-Setup, das bei mir eine Pauschale ist, das ist durchaus angemessen für eine Gitarre. Da kommen dann höchstens noch das Material von den Saiten dazu und das war's.
Ist von deiner Sicht aus zum Thema Live noch was wichtig? Sonst würde ich vielleicht mal in die Instrumentenpflege gehen. Was kann man im Alltag machen, um seinem Instrument was Gutes zu tun?
Zum Live, das wollte ich eigentlich vorher hinaus, weil man eben erfahrener ist, nicht nur, dass man mehrere Instrumente mit hat, sondern dass man eventuell auch sich mit einem Instrumentenbauer kurzgeschlossen hat, der bei einer Live-Performance im Backstage ist und eventuelle Schäden sofort beheben kann.
Da sprechen wir dann aber wahrscheinlich schon entweder von Bands mit massiv guten Kontakten und guten Freunden oder Bands in einer Größenordnung, die sich das auch wirklich tatsächlich leisten können, da jemanden mitzunehmen.
Ja, also es gibt ja Bands, die sind nicht nur 5, 6 Leute, die sind manchmal dann schon ein Ensemble oder ein Orchester mit 20, 30 Leuten, die haben dann einen Instrumentenbauer im Hintergrund, wenn sie wissen, okay, da kann das und das passieren. Das spricht einfach die Erfahrung schon mit, dass zum Beispiel bei einem Streichorchester auch schon mal bei einer Geige eine Saite gerissen ist, bei einem Cello eine Saite gerissen ist. Und dann braucht man den Instrumentenbauer im Hintergrund, der das in einer Pause schnell erledigen kann, ansonsten ist das Instrument raus. Die meisten Orchester haben eh genug, dass es ersetzt werden könnte oder nicht auffällt, aber ist dann auch irgendwie unangenehm.
Ja, spannend, weil dass man mal einen Gitarrentech im Hintergrund hat oder jemanden, der einfach, wo man weiß, okay gut, ein Hand oder so, ja, der weiß, wenn was passiert, dann wechselt er mal gar Seite, das kennt man. Aber dass wirklich ein Instrumentenbauer mitgenommen wird dafür, ist für mich jetzt ein neues Konzept, macht aber total Sinn. Gerade in solchen Settings, wie du es jetzt schilderst.
Es kann auch ein Elektrofehler sein, der einem gerade erst dann auffällt oder wenn man gerade kurz alle Instrumente durchgespielt hat bei der Probe und dann kann man sagen, okay, die Gitarre vom ersten Act, die hat gerade den und den Fehler, die müssen wir noch bis zum dritten Act behoben haben, dann verschieben wir den ersten Act auf den dritten Act und so weiter. Da kann man sich dann besser arrangieren. Wenn man natürlich nur ein Lied spielt, ist das eher unsinnvoll, da einen Instrumentenbauer mitzuhaben, weil der hat einfach keine Zeit dafür. Zaubern können wir auch nicht.
Na okay.
Ich meine, manchmal schaut es aus wie Zauberei.
Das kann ich bestätigen.
Aber so schnell geht es halt leider auch nicht.
Okay, dann haben wir, glaube ich, alles, was für live jetzt relevant ist, gut abgedeckt oder fehlt noch was aus deiner Sicht?
Leider habe ich selbst noch nicht oft bei Live-Performances auf der Bühne gestanden bin oder im Hintergrund agiert habe, werden da einigen anderen Leuten, die vielleicht zuhören, sicher noch viele Dinge einfallen. Die können Sie in den Kommentaren dazu schreiben, sofern ihr das habt.
Unbedingt, macht's das. Und wir können auch Fragen, die vielleicht noch auftauchen, gerne an den Lukas weiterleiten.
Gerne. Die werde ich dann nach bestem Gewissen und Wissen beantworten.
Perfekt. Oder wir machen einfach Part 2 oder so.
Wie ihr wollt.
Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns trotzdem noch ein bisschen die Instrumentenpflege an. Was können wir als Musiker aktiv tun, damit es unseren Instrumenten gut geht?
Ja, bei E-Gitarren, da würde ich empfehlen, sie nicht im Badezimmer ohne Koffer zu lagern. Hatte ich auch schon so einen Kunden da. Der hat dann argumentiert, ja, ich habe gehört, Luftfeuchtigkeit ist gut fürs Instrument. Ja, schon, aber nicht so viel. Mhm. Weil in einem Bad kann es schon, wenn man mal geduscht hat, so 80% Luftfeuchtigkeit haben. Das ist, egal wie blockmäßig die E-Gitarre verbaut ist, schlecht. Erstens fürs Holz und zweitens für die Elektronik und drittens für die Metallteile.
Es rostet dann schnell mal weg.
Es rostet und oxidiert und alles Mögliche.
Und verzieht sich
und dann fragt sich der Musiker, warum? Ich habe es doch richtig gelagert. Ja, nein, das ist es nicht. Besser Instrumente, die nicht oft verwendet werden, in einem Koffer lagern, nicht in einem Keller lagern. Keller kann genauso einen Luftfeuchtigkeitswechsel zwischen 70% und 20% haben. Mhm. Also im Sommer um die 70%, kommt darauf an, wie gut isoliert der Keller ist. Ob er jetzt ein ausgebauter ist oder ein Lagerkeller ist. Wenn es ein Lagerkeller ist, ist da grundsätzlich mehr Luftfeuchtigkeit. Dann ist es eher besser, die Instrumente in einem Koffer auf dem Dachboden zu lagern, der belüftet ist. Das mache ich genauso, weil denen passiert da oben nichts, außer der Dachstuhl brennt, aber dann habe ich andere Probleme.
Wie ist es mit argen Temperaturwechseln? Wenn ich jetzt an unseren Dachboden denke, da ist halt im Sommer einfach heiß und im Winter einfach kalt.
Da kommt es auch wieder rum aufs Instrument an, wie es verbaut ist. Eine Geige würde ich da in dem Fall nicht oben lagern, weil Geigen oder grundsätzlich Streichinstrumente und alte Gitarren sind mit Knochenleim verarbeitet. Und Knochenleim reagiert auf hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze. Mhm. Der wird damit wieder gängig. Außer es ist eine 100 Jahre alte Geige, die da bewegt sich dann nicht mehr. Es kann nur sein, dass er dann porös wird und aufbricht. Mhm. Und das Instrument dann ein bisschen nachgibt.
Was wir ja auch nicht wollen.
Den Witterungen. Also am besten die Instrumente da aufheben, wo auch der Mensch sich wohlfühlt.
Wenn du von den Instrumenten redest, wirkt es immer so ein bisschen, als wären sie Lebewesen. Das ist total schön. Die arbeiten, sich entwickeln, bewegen.
Ja, also ich finde, das ist eben kein Gebrauchsgegenstand wie ein Kochlöffel, zu dem man jetzt keine persönliche Beziehung entwickelt. Instrumente, die erzeugen Emotionen. Und jeder Musiker, der es in der Hand gehabt hat, der lässt ein Stückchen seines Talents, seines Herzblutes drinnen, und das ist das, was man dann auch mitnimmt und wahrnimmt von diesem Instrument.
Schön. Wenn wir jetzt weiter in Richtung Pflege denken, es gibt ja da ganz viele Gerüchte, Mythen, Dinge, die Leute empfehlen, so Sachen wie nach jedem Spielen auf jeden Fall die Saiten entweder abwischen, teilweise auch mit verschiedenen Ölen oder so vielleicht noch einlassen, Basssaiten auskochen und wiederverwenden. Und so weiter. Hast du da Dinge, die du sagst, ja und nein, do's and don'ts?
Ich sag mal jein zu dem Auskochen. Bei Gitarrenseiten und Akustikbass und E-Bass-Seiten, da zahlt sich das nicht wirklich aus. Ihr müsst nur hochrechnen, wie viel ist mir meine Arbeitszeit wert. Also eine Stunde, da jetzt die Saiten abzunehmen, sie zu säubern, sie zu trocknen, sie wieder aufzuziehen. Das kann länger als eine Stunde auch dauern. Wie viel ist diese Zeit mir wert und wie viel kostet ein neuer Satz? Mhm. Bei Basssaiten redet man von 30, 40 Euro höchstens. Und Gitarrenseiten sind wir bei auch 20, 30 Euro. Bei einem Kontrabass-Seitensatz, der höhere Qualität hat, wo der Seitensatz schon die 1.500 Euro, 2.000 Euro kostet, da würde ich schon empfehlen, mal die Saiten zu waschen, auszukochen, mit Spiritus zu reinigen, dass eben die Fettrückstände vom Zupfen weg sind oder mal das überschüssige Kolophonium vom Bogenstrich entfernt wurde. Es kann auch sein, dass der Bogen eine Haarwaschung braucht. Das sollte man aber bitte nicht mit irgendeinem Geschirrspülmittel machen. Ja, die sind fettlösend, wenn man die Haare mal angegriffen hat, aber bitte verwendet ein neutrales Shampoo, wenn ihr es schon selber machen wollt. Ansonsten bitte geht's zum Instrumentenbauer. Es kostet nicht die Welt, weil wenn ihr eben da ein Mittel verwendet, das nicht gut geeignet ist oder eben das falsch macht, dann habt die Bogenhaare kaputt und dann kostet es noch mehr als das Haarewaschen beim Instrumentenbauer.
Ja. Gibt es sonst Tipps zur Pflege? Wie siehst du das mit jedes Mal nach dem Spielen die Seiten ordentlich abwischen oder mit irgendwas einlassen? Da gibt es ja auch so Döschen mit, ich weiß gar nicht, was das genau ist, Öl, Wachs, ich weiß es nicht, wo viele die Seiten dann gerade bei Egedan nachher noch einmal einlassen.
Wenn das dem Rost entgegenwirken soll, können sie es gerne machen. Ich habe jetzt da nicht so viel Erfahrung mit Seitenimprägnierung. Habe ich noch nicht gemacht, weil die meisten Leute, die zu mir kommen, die haben, und die Seiten sind schon abgespielt, rostig, oxidiert, verfettet, die haben die Seiten dann schon so lange oben, dass neue Seiten auf jeden Fall brauchen. Also die sind dann schon 4-5 Jahre drauf.
Was wir auf gar keinen Fall empfehlen.
Nein.
Genau.
Ich meine, wie gesagt, bei einem 2.000 Euro Seitensatz, der kann schon mehrere Jahre auf dem Buckel haben. Solange die Umwicklung noch sauber ist und keine Beschädigungen, keine Risse vorhanden sind, dann kann man die durchaus viele Jahre verwenden. Außer man hat das Geld, jedes Jahr 2.000 Euro einen neuen Seitensatz aufzuziehen.
Ja, da sind wir dann halt wirklich in anderen Dimensionen unterwegs.
Ja.
Aber jetzt so, ich sage mal, für die Musiker, die jetzt zum ersten Mal sich darüber überhaupt Gedanken machen, möchte ich mein Instrument pflegen? Wie pflege ich das? Was kann ich tun, um gewisse Dinge vielleicht auch zu vermeiden? Also auch im Sinn von, dass es die Tonalität dann stimmt, die Bundreinheit irgendwie bleibt und so weiter. Gibt es da Tipps, wo du sagst, ja okay, da kann man schon drauf achten oder ist das einfach Verbrauchserscheinung oder Gebrauchserscheinung?
Also das Wichtigste ist auch die Lagerung des Instruments. Eben das, wenn man es an der Wand hängen hat, dass es in einem Raum an der Wand hängt, wo man weiß, okay, da wechselt jetzt nicht die Luftfeuchtigkeit von 20-50%, sondern bleibt das ganze Jahr konstant, also ist klimatisiert oder zumindest mit einem Trockengerät, einem Feuchtigkeitsgerät geregelt, dass das eben dieselbe Luftfeuchtigkeit hat. Da die meisten Seiten aus Metall bestehen und entweder oxidieren oder rosten können. Wenn es länger an der Wand hängen, ist es durchaus möglich, dass passiert. Ölen der Saiten, das finde ich jetzt komisch, weil das wird denselben Effekt haben, dass es wie das Fingerfett, dass es den Ton stumpf macht. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ob du noch Insider-Tipps hast, um dann das Instrument gut zu pflegen und zu warten?
Ja, Instrumente sollte man nicht zu feucht waschen. Auch nicht in die Badewanne tauchen, auch wenn draufsteht, dass es wasserfest ist.
Ist das schon vorkommen?
Ja. wenn man sein Instrument etwas muten möchte, empfehle ich nicht, mit Sanitärsilikon den Sattel einzuschmieren. Ja, das hatte ich auch schon. Ich kann gerne ein Foto davon posten. Das ist abgesehen davon, dass es grauslich ausschaut, grauslich riecht, auch noch grauslich dann bei dem Ergebnis.
Was würdest du empfehlen zum Muten?
Tondämpfung, wenn man halt leiser spielen möchte. Man kann eine E-Gitarre abstecken, man kann eine E-Gitarre mit Kopfhörer spielen, man kann eine Akustikgitarre, gibt es spezielle Mutes oder Mute-Möglichkeiten, wo man die Schwingung der Decke etwas eindämpft, dass man etwas bei der Stegeinlage noch einsetzt, das den Ton abdämpft. Aber man sollte keine ekelhaften Materialien verwenden, die an einem Instrument nichts verloren haben. Ich habe auch schon bei einem Cello gesehen, dass man, um den Ton etwas zu dämpfen, dass da unten ins Instrument zusätzliche Löcher reingemacht wurden, die keinen Effekt hatten, außer dass sie die Resonanz des Klangkörpers reduziert haben. Ich meine, ja, ist gut, aber nein, mach das nicht. Mach keine Löcher in dein Instrument, die nicht reinkören. Und Monitor-Schalllöcher bei einer Geige brauchen wir auch nicht. Das Instrument ist laut genug. Ich habe schon viel leider gesehen. Ich sollte eine Story machen über die Kammer des Schreckens, weil da habe ich einige Dinge schon gesehen bei Instrumenten leider.
Ja, wäre sicher spannend. Also gibt's zum Thema Instrumenten, Wartung gut pflegen, Setup herrichten für Studio und Live und so weiter, aus deiner Sicht etwas, was wir jetzt komplett vergessen haben?
Ich weiß nicht, ob das eh logisch ist, aber bevor man ein Instrument spielt, wo die Finger die Saiten berühren, sollte man sich die Hände waschen.
Macht Sinn?
Macht Sinn, ja. Also nicht vorher ein gutes Kebab in die Hände haben oder gerade das Steak da gegessen zu haben und sich dann die Finger abschlecken, noch weil sie so gut ist, und dann die Gitarre in die Hand nehmen, sondern gut die Hände waschen, dass da das zusätzliche Fett, was nicht an den Körper gehört, auch nicht dann auf den Saiten ist.
Macht Sinn, ja.
Ja, macht Sinn. Also professionelle Musiker, die wissen das eh, dass sie mit sauberen Händen ihre Instrumente in die Hand nehmen. Manchmal passiert es eben, wenn man in einem Lokal ist und gemütlich beisammen sitzt oder beim Lagerfeuer, dass man da vorher einen Würstel gegessen hat und dann eben ein Lied anstimmt und sich gerade nicht die Hände waschen kann, weil das nächste Waschbecken im Wald halt nicht so nahe ist. Mhm. Aber dafür nimmt man dann auch Instrumente, die das aushalten dürfen.
Ja.
Die typische Strandklampfen habe ich auch zu Hause. Das ist eine Gitarre, die ich am Strand liegen lassen kann, wo ich weiß, wenn die wer mitnimmt, ist er nicht glücklich damit.
Das heißt auch hier eine Empfehlung für so ein Instrument, wo es einfach wurscht ist.
Genau. Also ich würde jetzt nicht mit einer 5.000 Euro, 10.000 Euro oder 30.000 Euro Gitarre zu einem Lagerfeuer gehen oder in einem Lokal Beisel einfach spielen beim Tisch oder sie am Strand liegen lassen.
Na, definitiv nicht.
Ja, also wer es machen möchte, kann es gern machen. Muss halt damit rechnen, dass sie entweder weg oder kaputt ist.
Ja.
Kann passieren.
Gut, dann würde ich sagen, wir gehen langsam zu unseren Community-Fragen. Da sind nämlich einige gekommen. Einiges haben wir vielleicht schon besprochen. Da können wir dann einfach ein Hackerl drunter machen. Und die wir noch nicht haben, können wir jetzt noch kurz durchgehen. Und zwar, es sind wirklich viele. Brauche ich wirklich einen Luftbefeuchter für die Gitarre?
Kommt drauf an, wie viel Luftfeuchtigkeit dein Raum hat. Oder meinst du, ist jetzt mit der Koffer gemeint? Im Koffer ist es jetzt nicht wirklich nötig. Die meisten Koffer haben, die nehmen das Klima mit, wo sie gerade geöffnet wurden, und halten normalerweise dann auch dieses Klima im Koffer. Es ist nicht so viel Luftraum in den Koffern, dass sie jetzt da viel ändern könnten.
Gut, manche Bünde schnarren. Was kann ich tun?
Zum Instrumentenbauer gehen, Seitenlage kontrollieren lassen, eventuell die Bundhöhe kontrollieren lassen, ob jetzt alle Bünde noch dieselbe Höhe haben, ob die Bünde Kerben vorweisen. Also das habe ich, glaube ich, vorher schon gesagt, dass man Käse dran reiben kann schon, weil die Kerben so tief sind. Da kann man dann schauen, ob man entweder die Bünde abrichtet, dass sie alle wieder auf derselben Höhe sind, kriegen eine neue Rundung, neue Polierung, und dann sollten sie wieder so funktionieren, wie sie sollen. Das, weil man den dritten Bund drückt, also der dritte Bund spielt und nicht der fünfte Bund mitspielt.
Ja. Muss ich nach jedem Seitenwechsel wirklich Oktavenreinheit einstellen?
Das sollte die Bundreinheit mit der Bundreinheit gegeben sein. Das heißt, wenn die Bünde die richtigen Abstände haben und man die Gitarre richtig gestimmt hat, dann ist die Oktavreinheit gegeben.
Mhm.
Also sollte die Oktavreinheit gegeben sein. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist sie nicht bundrein, und dann sollte man auch zum Instrumentenbauer gehen und fragen, bitte ein Service, das wieder bundrein ist, dann wird die Stegeinlage ein bisschen angepasst, so gut es geht, eventuell eine neue angefertigt. Oder wenn es der Fall ist, dass, was sehr, sehr selten vorkommt, dass ein Bund an der falschen Stelle gesetzt wurde, dass die Bundabstände nicht stimmen, das kann dann auch korrigiert werden, indem man das neu bundiert, beziehungsweise ein Griffbrett austauscht. Das sind dann aber schon ein bisschen größere Eingriffe.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt dann aufwendiger.
Ja.
Manche Töne auf der Gitarre sind nicht richtig, also ein paar Cent off, kann ich da was machen?
Manche Töne sind nicht richtig. Erstens mal die Stimmung kontrollieren. Dann kann es wieder sein, sind alle bunt, ist die Buntreinheit gegeben, das heißt, habe ich den Grundton richtig gestimmt, dann sollte der Oktavbund auch wirklich den Oktavton hergeben, also dieselbe Frequenzrange haben, mit der Oktave natürlich die korrekte Frequenzrange haben. Es kann auch sein, dass eine Materialermüdung oder ein Materialfehler bei einer Saite ist. Das kommt auch sehr selten vor. Also ich sage mal, ein von 100 Saitensätzen ist eine defekte Saite dabei.
Ja. Wie oft muss ich Griffbrett einölen bzw. Bünde abrichten? Das sind viele Fragen zu dem Thema, aber ich glaube, es ist einfach wichtig.
Bünde abrichten, wenn die Kerben schon so tief sind oder vom Sliden beim Gitarrenspielen die Bünde schon eher flach geschliffen wurden von den Seiten, dann würde ich empfehlen, zum Instrumentenbauer zu gehen und sie abrichten zu lassen. Außer man hat eben schon ein Praktikum gemacht bei einem Instrumentenbauer und kann das selber und hat schon einige Dutzend Male gemacht. Dann kann man es ruhig selber machen, aber wer es noch nicht gemacht hat, der soll es lieber machen lassen. Es kostet jetzt auch nicht die Welt und man hat wieder eine neue spielfertige Gitarre, also eine neuwertig spielfertige Gitarre.
Und Griffbrett einölen? Gibt es da so eine Regelmäßigkeit, die du empfiehlst?
Kommt drauf an, wie hoch der Grad der Verschmutzung ist. Wenn man schon die Fingerkerben in dem Griffbrett deutlich sieht, aber nicht spürt, dann sind es einfach nur Verschmutzungen, die können einfach mit Silber, Stahlwolle gereinigt werden. Damit werden die Bünde auch wieder aufpoliert und dann kann man es nachölen. Wenn die Kerben im Griffbrett schon spürbar sind, dann kann es auch schon mal eine gute Empfehlung sein, zum Instrumentenbauer zu gehen und darum zu bitten, das Griffbrett abzurichten. Das heißt, die Bünde werden entfernt, das Griffbrett wird wieder auf gerade gehobelt, geschliffen und geölt und es wird neu pontiert.
Ja. Potis krachen, hilft da Kontaktspray?
Puh. Ja, wenn es ein Kontaktfehler ist, ja. Allerdings, wenn man zu viel Kontaktspray verwendet, kann es sein, dass ein Kontakt hergestellt wird, den man nicht möchte, weil die Kontakte bei den Potis auch sehr eng beieinander sitzen. Also, und bei den Potis, da sind die Kontakte so weit entfernt vom Äußeren, dass man mit einem Kontaktspray nicht dazukommt. Das Einzige, wo Kontaktspray helfen könnte, ist bei der Buchse für das Verstärkerkabel. Mhm. Also bei Lötkontakten würde ich keinen Kontaktspray draufsprühen.
Nitrolack und Gitarrenständer, ist das wirklich so schlimm?
Nitrolacke, die sind da etwas spezieller in Kontakt mit manchen Schaumstoffen bei Gitarrenständern. Und wenn man das schon weiß, dann kann man einen speziellen Gitarrenständer dafür auch verwenden, der zum Beispiel nur aus Holz ist oder nur aus PVC-Beschichtung ist, die bleibt weniger haften. Mhm. Also wenn man ein Problem schon kennt, dann kann man das auch den Umstand ändern, um das Problem zu lösen.
Ja, macht Sinn. Bei einem Bass wobbelt die E-Saite, bei einem anderen ist sie sehr tight. Was kann ich tun?
Da kann es sein, dass eben bei, kommt drauf an, ist jetzt eine E-Gitarre gemeint oder ist ein Akustikbass gemeint?
Es ist ein Bass.
Oder ist ein Kontrabass gemeint?
Es steht Bass.
Es steht Bass da, okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass es ein Akustikbass ist. Es kann sein, dass die Stegeinlage nicht korrekt ist, dass die Saite einen Materialfehler hat, dass die Umwicklung nicht mehr korrekt ist, dass die Sattelkerbe nicht die richtige Größe hat für diese Saite, dass sie entweder zu groß oder zu eng ist. Also, und wenn es tight ist, das sollte normalerweise dann auch korrekt sein, dann wird das alles stimmen. Und das sind eben ungefähr die drei Vermutungen, die ich habe.
Kommt dann wahrscheinlich auch einfach individuell aufs Instrument an. Ja. Das müsste man sich wahrscheinlich anschauen.
Ja, also es gibt manche Mystery-Sounds, die Instrumente haben, wo der Musiker dann den Musiker stutzig machen. Wo kommt jetzt dieses Klirren, dieses Scheppern, dieser Percussion-Ton her, den ich, wenn ich einen bestimmten Ton spiele, mitproduziert wird, dann kommen es zu mir. Und ja, da suche ich dann auch mal, bis wir draufkommen, dass das was ganz Einfaches, Banales ist, wie zum Beispiel, dass wenn eine Akustikgitarre zusätzlich verstärkt ist mit einem Tonabnehmer, dass eine Kabelhalterung sich gelöst hat und dann das Kabel dann gegen die Decke schlägt oder auf den Boden aufliegt. Und wenn der Boden eben die Vibration der Tonerzeugung hat, dass das Kabel dann mitscheppert, dass bei einer Mechanik von einer Gitarre eine Beilagscheibe mitklirrt, die, weil eine Mutter sich gelöst hat, einfach durch die Zeit das passiert. Kommt auch darauf an, welche Mechanik da verbaut wurde. Ich habe auch schon manche Konzertgitarren in der Hand gehabt, die waren tight gestimmt, also richtig gestimmt. Mhm. Und dann hat aber ein Wirbel immer noch gewackelt und der hat dann mitgesnärt. Mhm. Also manche können es einbauen in ihre Stücke und manche wollen es weghaben. Ja. Also es gibt viele Mystery Sounds, aber bis jetzt konnte ich noch jeden finden und beheben.
Cool. Das heißt, Mystery Sounds in euren Instrumenten auch am besten den Weg zum Instrumentenbauer.
Ja, oder sich sehr lange überlegen, was ist das, was kann schuld sein. Aber bevor man jetzt das Instrument selbst zerlegt und Operationen durchführt, lieber zum Instrumentenbauer. Es könnte was ganz Einfaches sein.
Ja. Wenn ich die Saite stimmen will, ist das Drehding sehr fest. Was kann ich tun?
wenn ich das, okay, wir gehen davon aus, dass es eine Gitarrenmechanik ist oder ein Geigenwirbel, ein Cellowirbel, dann kommt es eben darauf an, was es jetzt ist. Bei der Gitarrenmechanik würde ich empfehlen, die Mechanik mal zu ölen, aber nur da, wo die Zahnräder sind, ein Tröpfchen Öl hinein. Das kann jetzt Fahrradkettenöl sein, das ist ein Paraffinöl oder ein Tropfen WD-40 oder ein Tropfen Ballistol-Waffenöl, womit man normalerweise einen Lauf schmiert. Die sind nicht trocknende Öle und schmieren auch sehr gut. In manchen Fällen hilft auch ein Silikonspray. Ein Silikonschmierspray, nicht der Silikonspray, der eine Silikonschicht drüber legt. Also nicht verwechseln bitte, weil sonst hat man das noch tighter, als man will. Bei einem Streichinstrumentenwirbel, da wird Wirbelseife verwendet. Das ist eine Kombination aus Seife und Kreide, die gleichzeitig einen Schmiereffekt und auch einen Halteeffekt erzeugt.
Mhm. Spannend.
Man kann, wenn man das nicht hat, auch abwechselnd mit Handwaschseife und Tafelkreide sich die Balance herausfinden, aber es ist meistens günstiger, wenn man sich eine Wirbelseife kauft, beziehungsweise einmal zum Instrumentenbau für einen Service geht.
Und dann geht es hoffentlich wieder länger.
Das ist nicht, beim Streichinstrument ist das nicht etwas, was man alle 2 Wochen machen muss. Das hat man vielleicht einmal alle 6 Monate oder einmal im Jahr.
Mhm. Seitenhöhe anpassen, lieber Halskrümmung oder Brücke einstellen?
Lieber zum Instrumentenbauer gehen und einstellen lassen. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt mehr Kunden haben, also mehr Kunden akquirieren durch diese Aussage, aber bei manchen Stellstäben, da kann es auch sein, dass sie schon am Maximum sind und dass man das anders korrigieren müsste. Und wenn man den dann überspannt, kann man ihn durchaus abreißen und dann hat man noch mehr Reparaturschäden, als man will, weil man muss dann das Griffbrett abnehmen, das ist meistens dann nicht mehr zu montieren, sondern man braucht ein neues Griffbrett, neue Bünde und dann geht man schon ins Gesparte mit einem neuen Stellstab, dann, den man einsetzen muss.
Mhm.
Also lieber zum Instrumentenbauer gehen, das einstellen lassen, weil wenn es er kaputt macht, muss er den Schaden zahlen.
Gurthalterungen brechen aus. Was kann ich tun?
Gurthalterungen brechen aus. Das heißt, die Halterung selbst bricht von der Gitarre weg.
Ja. So hätte ich es verstanden.
Ja, da sind wir jetzt auch wieder beim dem Thema, man kann zum Instrumentenbauer gehen, das fixieren lassen, wenn man sich nicht sicher ist. Die meisten Gurthalterungen sind mit einem Holzschrauben in einem Klotz oder im Hals befestigt. Wenn es beim Hals jetzt ist, auf jeden Fall zum Instrumentenbauer gehen, weil es kann sein, dass der Hals beschädigt wurde oder dass der Schrauben abgerissen ist. Wenn jetzt nur das Loch ausgewerkt wurde und der Schrauben sich als Ganzer daraus gelöst hat, dann kann man einen Zahnstocher nehmen, den Zahnstocher in das Loch stecken, den Zahnstocher abbrechen, sodass der Rest noch drinnen bleibt und den Schrauben wieder einsetzen.
Mhm.
Aber beim Hals, wenn das passiert, bitte trotzdem zum Instrumentenbauer gehen, weil es kann sein, dass das zu viel ist und ihr dann den Hals eine neue Bruchstelle erzeugt, die ihr nicht wollt.
Schrauben, also zum Beispiel Pickguard, drehen sich durch, ist das schlimm?
Naja, wenn es schon zu dem Punkt geht, dass die Schrauben rausfallen oder das Pickguard runterfällt, dann sollte man das Schraubenloch wieder auffüllen. Dasselbe Methode wie beim anderen Schrauben. Ein Stückchen Zahnstocher, eine Zahnstocherspitze hinein und den Schrauben wieder rein.
Und dann soll es wieder passen?
Ja, weil in den meisten Fällen ist genug Material rundherum noch da und der Zahnstocher fügt Material hinzu.
Mhm. Wie viel nimmt man da? Echt nur so ein Spitzel, oder?
Ja. Den Zahnstocher rein und den Schrauben rein.
Mhm.
Manchmal kann es sein, dass man noch mit einem Spitzbohrer hineinpresst, dass man den Zahnstocher spaltet, dass der Schrauben mittig ist, nicht, dass man das Pickguard verzieht oder der Schrauben gar abreißt. Also das wollen wir nicht, weil abgerissene Schrauben sind nicht so leicht rauszukriegen.
Häufigste Unfälle und wie man sie vermeiden kann. Gitarrenständer nicht an den Bühnen dran.
Ja, das ist zum Beispiel, ja. Ja, bei Gitarren schauen, dass die Gurte richtig sitzen, dass die Gurthalterungen gut passen, dass die Ösen von den Gurten noch tight sind und nicht zu lose.
Da hatten wir jetzt bei einer anderen Folge, das ist schon ewig her, das war glaube ich Folge 4 oder 5 oder so, wurde empfohlen von den Flaschen, von den Bierflaschen mit Plopverschluss, die Gummis, die roten, also zum Beispiel zu nehmen und damit den Gurt noch zu sichern zum Beispiel.
Ja, wenn man das möchte, dass da ein rotes Gummiringel sichtbar ist, kann man ja, das gerne machen. Man kann es auch schwarz anmalen.
Genau.
Also Edding ist immer eine gute Lösung.
Aber Sicherheitsaspekt zum Beispiel in dem Fall? Ja.
In dem Fall, ja. Also in dem Gurtfall, ja. Bei Streichinstrumenten sind wir jetzt bei der Geige, da sollte man auch schauen, dass die Schulterstütze, wenn man sie verwendet, richtig eingestellt ist, dass sie nicht zu locker ist und nicht zu fest ist. Also zu fest würde das Instrument beschädigen, zu locker, dass sie sich löst, während man sie mit dem Kinn hält und dann das Instrument den Boden kontaktiert, und das wollen wir nicht. Also alles, was wo Gravitation mitspielt, ist schlecht fürs Instrument.
Mhm. Faustregel.
Ja. Bei Performances in der Nähe eines Pools würde ich darauf achten, dass man nicht in den Pool fällt.
Mhm.
Vor allem mit einem E-Instrument, das unratsam.
Klingt auch nach Erfahrung?
Nein, jein, das ist eher sowas, was man im Fernsehen sieht.
Ah, okay.
Was man nicht in der Realität erfahren möchte.
Ja.
Ja, Schlechtwetter bei Live-Performances im Äußeren vermeiden. Das ist aber leichter gesagt als getan. Bei einem Open-Air-Konzert zum Beispiel, da wurden ja schon einige verschoben wegen Schlechtwetter, weil die Bühne nicht überdacht war, und dann hat es geschüttet wie aus Kübeln. Das ist egal, für ob es E-Instrument oder Akustikinstrument ist schlecht. Aber eher noch schlechter für die Akustikinstrumente wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, weil der Ton einfach abgestumpft wird. Bei den E-Instrumente, ja, da ist die Elektronik hin.
Auch nicht labernd.
Nein, das ist in keinem Fall gut. Also ja, Unfälle, die gängigsten Unfälle, die man vermeiden kann. Das ist eine sehr breit gefächerte Frage. Das ist das letzte Frage aufgehoben.
Nein, es ist jetzt noch eine.
Ah, okay.
Eine schnelle. Meine Gitarre brummt, was kann ich tun?
Na, wenn es brummt, das heißt bei uns normalerweise, dass es gut klingt. Also brummen. Jetzt müsste man jetzt definieren, wobei brummt sie. Brummt sie von alleine? Brummt sie, wenn man eine Bassseite spielt? Brummt sie, wenn man eine Diskantseite spielt?
Ich habe leider nur diese Frage hier, ja. Also keine...
Also in dem Fall bitte das Brummen mehr definieren, mehr Hintergrund.
Ja, so alleine ja. Kann man nicht viel dazu sagen.
Nein, wie gesagt, wenn es brummt, dann ist es für mich eine gute Aussage. Zumindest beim Bass. Der Bass soll brummen.
Okay. Ja, dann danke. Es waren echt viele, viele Fragen heute. Wir haben jetzt auch schon ganz viel über dich und deine Arbeitsweise und deine Haltung und wie du es angehst erfahren. Aber ich würde dir jetzt trotzdem noch gerne den Spot geben, in dem du einfach ungeniert für dich Werbung machen kannst.
Boah, ja. Wenn ihr ein Problem mit eurem Instrument habt, dann kommt es zu mir. Wenn euer Instrument einfach schon zu schwach ist, dass es nicht mehr hergibt, dann kommt es zu mir. Wenn ihr ein Problem habt, dass ein Bass brummt, wobei wir jetzt noch nicht wissen, warum er brummt, dann kommt es zu mir. Das können wir gemeinsam lösen. Das Erstgespräch und die Begutachtung ist bei mir kostenlos. Also nicht, wenn ihr bei mir bei der Tür reinschneidet, da läuft nicht bei mir schon der Taxameter. Das braucht sie nicht befürchten. Und wenn nichts zum Richten ist, dann braucht sie auch nichts zahlen.
Fairer Deal.
Ja, so ist es halt. Bei manch einem Gewerk ist es nicht so. Da kostet schon beim ersten Telefonat Geld, bevor man überhaupt weiß, was los ist. Also nein, das wollen wir nicht. Also wenn ich nichts mache, dann kann ich auch nichts dafür verlangen.
Wo ist deine Werkstatt?
Meine Werkstatt ist in Kottingbrunn bei Baden, südlich von Wien, für die, die auch Baden nicht kennen. Genau, das ist in einer Siedlung, in einem Haus drinnen, in der Gauermannstraße 46. Kann man auch gerne auch auf meiner Homepage nachschauen. Das ist www.instrumentenbau-neugebauer.at.
Wir werden es euch dann unten in der Shownote auch verlinken natürlich.
Ja.
Mit dem Kontakt vom Lukas.
Meine Stimme kann man leider nicht so gut anklinken.
Genau, aber so könnt ihr euch auch seine Seite und seine Themen, die er sonst so hat, auch jederzeit noch anschauen.
Ja, ich habe zwar Öffnungszeiten auf meinem Google Maps Eintrag stehen, allerdings bitte trotzdem vorher anrufen und einen Termin vereinbaren. Es kann sein, dass ich gerade nicht da bin.
Ja.
Es kam schon mal vor, dass jemand vor der Tür gestanden ist. Ja, da stehen die Öffnungszeiten. Ja, aber ich kann jetzt nicht, wenn ich schnell wohin fahre, einen Seitensatz abholen. Oder ein Klavierstimmen oder einen Kontrabass abholen, kann ich nicht jedes Mal in Google eintragen, dass ich gerade nicht da bin.
Ja, also unbedingt vorher anrufen, ja, und Termin vereinbaren.
Damit keine Enttäuschung da ist, ja.
Genau. Und das ist ja schon sehr eng mit dem Gewinnspielgewinn, den du uns heute mitgebracht hast. Auch dafür könnt ihr euch einen Termin vereinbaren, wenn ihr gewinnt. Lieber Lukas, was können denn unsere Hörer und Hörerinnen von dir gewinnen?
Ja, bei mir könnt ihr die Kosten des Setups gewinnen. Das ist eine Pauschale von 50 Euro, egal ob es eine Geige oder eine Gitarre ist oder eine Ukulele. Da ist eben alles dabei, das Aufziehen der neuen Saiten, das Einstellen der Saitenlage, das Kontrollieren der Bundreinheit, das Griffbrett wird geputzt und die Bünde aufpoliert und die Mechaniken wieder gängig gemacht, falls
dass
sie mal klemmen.
Dass
das Drehding nicht klemmt, genau. Bei manchen ist es, da wird es auch festgestellt, ob es noch möglich ist. Bei manchen Mechaniken kann es sein, dass sie beschädigt sind. Das versuche ich dann zu korrigieren. Wenn es nicht korrigierbar ist, dann empfehle ich auch, eine neue Mechanik einzubauen. Das ist zwar nicht im Setup enthalten, aber alles andere insgesamt ist das, glaube ich, ein guter Deal.
Absolut. Also ein unglaublich cooler Gewinn. Danke, Lukas. Von dem her, alle mit Saiteninstrumenten, die sich dafür jetzt interessieren, schaut unbedingt auch auf unseren Instagram-Kanal. Dort findet ihr dann das Gewinnspiel und könnt auch mitmachen. Lieber Lukas, ich danke dir, dass du bei uns warst und stelle dir jetzt noch die letzte Frage, die all unsere Gäste beantworten dürfen. Wenn du den Backstage-Café-Podcast hören würdest, wen würdest du dir als Wunschgast wünschen? Wer sollte bei uns Platz nehmen?
Gute Frage. Vielleicht einen Klaviermacher.
Mhm.
Die sind auch eher selten gestreut.
Ja.
Also jemand, jetzt nicht der Klaviere herstellt, sondern jemand, der Klaviere stimmt, restauriert.
Mhm. Ein sehr, sehr spannendes Thema, voll. Denkst du an einen bestimmten?
Bei mir wäre es jetzt mein nächster Kontakt, der Matthias Fenz, der aus Schwarzau.
Ja.
Genau. Dem gebe ich immer meine Kunden, wenn es um Klavierrestaurationen geht, die übers Klavierstimmen hinausgehen, weil wenn ich sehe, okay, da gehört die Hammermechanik schon abgedatet und restauriert, dann sage ich, da fange ich gar nicht an zum Stimmen, sondern da empfehle ich gleich den Matthias Fenz weiter und der macht es dann.
Dann werden wir den Matthias auf jeden Fall kontaktieren und einladen. Er ist nämlich auch der Klavierstimmer unseres Vertrauens im Studio.
Wow,
ja,
was für ein
tatsächlich. Von dem her, lieber Matthias, wenn du das hörst, fühl dich herzlich eingeladen. Und mir bleibt nicht mehr zu sagen als Danke. Danke, lieber Lukas, dass du bei uns warst, dein Wissen mit uns geteilt hast, uns mit in die Welt der Instrumentenwartung und des Instrumentenbaus genommen hast.
Ich danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn es dann weitergeht mit Roli Schircher, mit ihm sprechen wir über In-Ears. Also auch ein super relevantes und spannendes Thema, das immer wieder schon gewünscht wurde. Bis dahin, habt eine gute Zeit, abonniert den Podcast, um nichts zu verpassen und schaut unbedingt für das Gewinnspiel auf Instagram vorbei. Alles Liebe und Baba. Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von Biz Sounds.